Dann lass uns mal aufschlagen zum Markus-Evangelium Kapitel 12. Markus Kapitel 12. Heute geht es ein wenig um grundsätzliche Sachen. Und zwar, wenn du ein Christ bist, dann gibt es eine Reihe von Dingen, die du tun solltest, damit du dauerhaft, sag mal dauerhaft, Gottes Segen und Gottes Gunst erlebst. Richtig Gottes Gunst erlebst. Wer möchte Gottes Gunst in seinem Leben haben? Sehr gut. Na? Wollen wir haben. Deswegen müssen wir uns diese Dinge heute ein wenig anschauen. Und ich will einige grundsätzliche Sachen, wie gesagt, sagen. Und mach ruhig die Ohren auf und hör zu. Ist ganz wichtig. Okay. Willst du also Gottes Gunst? Dann tu dies. Doppelpunkt. Und in Klammern vielleicht noch dazu, was wir jetzt heute Morgen besprechen, ist auch ein wenig der Zweck der Gemeinde Christi überhaupt. Also ich habe ja gesagt, das wird grundsätzlicher. Okay. Markus Kapitel 12, Vers 28. Und zwar ist es da so, dass die Schriftgelehrten und Theologen mit Jesus streiten. Sie haben ja bis zum heutigen Tag nicht aufgehört, mit Jesus zu streiten. Na, man philosophiert Jesus weg, man sagt, ach, das, was da überliefert ist, das hat ja nicht Jesus gesagt, sondern das ist nur das, was Markus gehört hat, das Jesus möglicherweise eventuell gesagt hat. Aber schaut, beim alten Mose hinten heißt es, auf zwei oder drei Zeugen hin soll ein Gerichtsurteil beschlossen werden. Ein Zeuge allein ist nicht genug, es braucht zwei oder drei. Wir haben hier über das Leben Jesu, über seine Wirksamkeit als Messias, ja, vier Zeugen. Vier Zeugen. Nicht, dass ihr doch durcheinander kommen hier mit den Händen. Vier Zeugen. Und die widersprechen sich nicht, sondern die ergänzen einander. Oft ist es so, dass sie exakt genau dasselbe sagen. Manche Aussagen klingen fast gleich. Aber es kommt möglicherweise daher, dass Jesus dasselbe mehrmals gesagt hat. Deswegen haben sich die das ja auch merken können. Gut, halten wir also mal fest. Wir müssen das Wort Gottes ernst nehmen. Sagen wir jemand Amen. Wenn wir behaupten, das Wort Gottes ist einfach nur eine Überlieferung, die Menschen zusammengestellt haben nach Gusto, nach Laune und nach Übereinstimmung des damaligen Zeitgeistes, Leute, dann können wir es vergessen. Dann sind wir nur eine Zeitgeisttruppe. Ja, dann erschöpft sich unsere Aktivität hier in Gemeinschaft haben, was gut und wichtig ist, ja, aber die findest du auch im Kegelclub oder im Sportclub oder im Schützenverein oder sonst wo. Na, so, da muss schon ein bisschen mehr sein. Nun gut, also, wenn du Gottes Gunst haben willst, dann tu Folgendes. Und deswegen schauen wir uns ganz kurz Markus Kapitel 12 jetzt an. Und zwar eines. Die Schriftgelehrten, die streiten jetzt also mit Jesus. Und einer, der ernsthaft Interesse an Gott hat. Wisst ihr, dass nicht alle Theologen und nicht alle sogenannten Prediger oder Verkündiger oder YouTube-Redner ein Interesse haben, Gottesreich zu bauen? Manchmal bauen die auch ihr eigenes, gibt's auch, ja. Aber hier merkt einer von diesen Schriftgelehrten, dass Jesus gut antwortet, wenn man ihm Fragen stellt. Und jetzt hat er auch mal eine Frage, die ihn wirklich interessiert. Und er sagt, Vers 29, welches Gebot ist das erste von allen? Also welches Gebot muss ich halten, damit ich Gott wirklich gefalle? Jesus antwortete ihm, Doppelpunkt, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr und du sollst dem Herrn, deinem Gott, dienen. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist dies. Also Jesus, der macht hier keine Pause, sondern fährt sofort fort. Das Zweite ist dies, oder dieses ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. In anderen Worten, wenn du diese Dinge tust, dann blickt Gott wohlgefällig auf dich. Na, und dann bestätigt dazu diese Schriftgelehrte das, der sagt, recht Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet und so weiter. Was er weiter sagt, ist jetzt nicht so wichtig, er bestätigt einfach nur Jesus. Und Jesus sagt dann was Interessantes. Er sagt dann nicht, hey, du bist auch schon drin im Reich Gottes, sondern er sagt, Vers 34, als Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist noch nicht drin, aber du bist nicht fern, das ist immerhin schon mal was. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Okay, also, wenn du Gottes Gunst haben möchtest, dann musst du dich an diese ersten beiden Gebote zunächst mal halten. Ja, das ist dein linkes und dein rechtes Bein. Du musst Gott lieben und du musst deinen Nächsten lieben. Übrigens die 10 Gebote, die ersten 4 behandeln, wie man Gott liebt und die anderen 6, wie man den Menschen, seinen Nächsten liebt. Auf die 10 Gebote gehen wir heute Morgen jetzt nicht ein, kannst du dir selber mal anschauen. Ich möchte das ein bisschen weiterfassen heute Morgen. Und zwar Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Wie bitte um alles in der Welt lieb ich Gott? Ich kann Gott nicht sehen, ich kann Gott möglicherweise nicht unbedingt hören. Ich kenne Menschen, die sagen, Christen, die sagen, ich habe Gott noch nie gehört. Doch, du hast ihn schon gehört, du hast es nur nicht gemerkt. Weil Gott nämlich so einer ist, der oft indirekt wirkt. Dein Vater, der im Verborgenen wirkt. Erinnert euch? Bergpredigt. Jesus sagt, wenn du betest, dann stell dich nicht, ja, roll nicht deinen Gebetsteppich aus, mitten auf der Straße, damit alle anhalten müssen und dir zuschauen müssen, wie du dich also vor Gott verbeugst und ihn anrufen tust, sondern er sagt, wenn du beten tust, dann geh in dein Kämmerlein, mach die Tür hinter dir zu und dann musst du auch nicht laut schreien, nicht das Haus rebellisch machen, sondern du kannst ganz einfach dein Anliegen vor Gott bringen und dein Vater, der im Verborgenen, sag mal im Verborgenen wirkt, der wird dich belohnen. Schau, du hörst schon Gott und du tust auch, was Gott will von dir, nur du merkst es nicht immer. Es ist wichtig, dass du das zur Kenntnis nimmst. Aber das macht unsere Aufgabe jetzt nicht leichter. Wie bitte lieb ich Gott? Ich kann ihn nicht sehen, ich höre ihn nicht, bewusst zumindest oft. Ja, er ist im Himmel und ich bin auf der Erde. Er hat's gut, er wird ständig angebetet und mit Lobpreis versorgt, während ich, wer lobt mich, ja? Na, und so sind es unsere Probleme. Gut, also wie lobe ich Gott? Wie liebe ich Gott? Naja, ich habe es jetzt schon direkt ein wenig verraten. Du liebst Gott dadurch, dass du auf dein Leben blickst. Und das sind jetzt wichtige Dinge, die musst du wirklich praktisch jeden Tag bewusst tun, ja? Sonst magst du es ja nicht. Du musst auf dein Leben blicken und musst finden, was Gott dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, sag mal, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schau, dieses Lied ist aus den 80er Jahren, hat diese ganzen alten Gefühle wieder lebendig gemacht in mir, ja. Und dieses Lied, das hat sich bis jetzt gehalten, ich sage euch, weil es inspiriert ist und weil es die Wahrheit sagt. Na, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und bring ihm nicht dieses elende Dauernölen. Oh Herr, wann endlich, warum meine Kinder, mein Mann, meine Frau, mein Chef, meine Kollegen, gib mir mehr positive Emotionen. Herr, worauf wartest du? Hör mal, der Glaube versetzt Berge. Hier steht nicht, das Genöle versetzt Berge. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Du erzeugst buchstäblich Realitäten mit deinem Genörgel. Nörgel mal deinen Mann ausdauernd an. Er wird sich zurückziehen. Das sagt nicht ich, sondern das sagt Salomo. Und es geht natürlich auch umgekehrt. Ein Mann kann auch eine Frau anölen und so. Wenn du allerdings Gemeinschaft haben möchtest, habe ich schon gehört, soll es geben. Also wenn du allerdings gute Gemeinschaft haben möchtest, dann musst du immer wieder etwas Gutes am anderen finden. Ja, ist so. Es wird so ruhig. Du hast es in der Hand. Ob das was wird oder ob das nichts wird. Ne? Bei Gott ist es auf jeden Fall so, du sollst es dich zurücklehnen und sollst dein Leben anschauen und dann sollst du dich auf die guten Sachen konzentrieren. Schau, wenn du zurückblickst auf ein Jahr, dann kann es gut sein, dass da ein Schlagloch nach dem anderen dein Lebensauto zum Wackeln gebracht hat. Pum, oh Herr, pum, schon wieder. Oder du kannst auch sagen, hier bin ich gut ums Schlagloch herumgekommen und da, außerdem habe ich ja keinen Schaden genommen. Du kannst die schlechten Dinge im Jahr aufzählen und dich auf diese versteifen und dann sagen, ach, weh ist mir. Oder du kannst dich auf die guten Dinge konzentrieren und dann passiert was Geheimnisvolles. Dann bohrst du einen Kanal hinauf in den Himmel. Und die Engel sehen und merken, oh, hier ist einer durchgebrochen, endlich, ja. Der hat das Genöle aufgegeben und hat begonnen zu loben und zu preisen. Und dann pfeift der Engel und sagt, Segen her und Gunst. Und dann kommen die mit dicken, fetten Fässern, ja. und gießen es durch dieses Lobpreisloch hinunter auf dich und irgendwann merkst es dann, wie es um dich herum plätschert und du merkst, Mann, ich bin im Aufwind, ich bin im Aufwind, ich bin im Aufwind. Wie liebst du Gott? Dadurch, dass du ihn lobst und ihn preisen tust. Schau, es ist wichtig, dass du nicht aufs Schlechte dich nur konzentrierst und vor allem Gott nicht schuldig machst. Warum, Gott, warum? Na, manchmal kommen Menschen und sagen, warum hat Gott dies, das und jenes zugelassen? Und ich denke mir dann, hast du jemals irgendwas für Gott getan? Ja, und meistens ist es dann natürlich nichts. Die Leute wissen ja noch nicht einmal, dass sie was für Gott tun sollen. Nein, dass sie für ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott überhaupt geboren worden sind. Ei, dann ei. Okay, im Psalm 22 sehen wir das. Das ist Jesus, ja. Ein messianischer Psalm, aber wir nehmen den jetzt einfach mal so, wie er dasteht. In Vers 2 heißt es, im Psalm 22 geht's los, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Psalmist fühlt sich hier von Gott verlassen. Jesus hat diesen Gedanken aufgegriffen am Kreuz, ihr erinnert euch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, ich habe hier Probleme und Gott scheint fern von meiner Rettung zu sein. Fern ist meine Rettung von mir. Es tut sich nichts. Und er ist schier verzweifelt. Aber dann kommt sofort in Vers 4 ein wichtiger Satz. Doch du bist heilig, der du wohnst im Lobpreis, im Lobgesang Israels. Schau, der Psalmist sagt, ich merke Gottes Einfluss nicht. Mein Heil ist fern von mir. Vielleicht war er krank, vielleicht war er pleite, vielleicht konnte niemand leiden. Das sind alles Dinge, durch die du möglicherweise auch durchgehst oder gegangen bist oder noch gehen wirst. Und dann kannst du sagen, warum, ja, macht Gott seine Verheißungen in meinem Leben nicht wahr? Nur mal, der Glaube versetzt Berge und nicht das Genöle. Ja, wenn du deine Faust schüttelst und sagst, Gott, warum? Du wirst untergehen. Das ist nicht Glaube. Der Glaube schlägt die Brücke zu Gott. Und der Glaube sagt, danke Herr, dass du wirkst, du bist heilig, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Und dann geht's noch weiter. Allerdings springen wir jetzt von von Psalm 22 zu Psalm 50. Vers 23, der letzte Vers, den musst du dir unbedingt einprägen. Ich komme da auch immer wieder einmal drauf zurück, weil er so wichtig ist. Wer Dank opfert, wer drin hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dennoch sagt, aber du, Herr, bist heilig, der du wohnst in dem Lobgesang Israels. Du bist nicht schuld an meinen Problemen. Du bist der, der im Hintergrund an meiner Erlösung arbeitet. Sie manifestiert sich nicht, ich kann sie nicht sehen. Ich bin eingeklemmt, ja, und sehe nicht, wie es weitergehen soll. Aber du bist heilig, du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist langsam zum Zorn großer Gnade. Du vergibst und vergisst die Schuld deines Volkes. Du bist gut, daran halte ich fest. Basta. Nochmal jetzt, Vers 23 in Psalm 50. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Da steht nicht, wer rumnölt und sich ständig beschwert und von einer Predigt zur nächsten sich schleppt, von einer Gemeinde zur nächsten sich schleppt und mal endlich auf einen Prediger treffen will oder eine Botschaft hören will, die ihm endlich die Fragen beantwortet und ihm zum Durchbruch kommen lässt. Trotz Genöle. Ja, steht hier nicht da. Hier heißt es allen Ernstes, wer Dank opfert. Leute, das ist kontraindikativ. Indikation wäre nölen. Mich, meine Frau, furchtbar. Schon seit das letzte Mal, dass er getan hat, was ich wollte, ist vor 13,5 Jahren gewesen. Und so Zeugs, ja. So wird es aber nichts. So wird das nichts. Du musst innerlich umschwenken auf den Pfad des Glaubens. Du musst Gott danken, ihn verherrlichen und ihm dafür danken, dass er seine Verheißungen in deinem Leben wahr werden lässt. Du kannst nicht rumlaufen und sagen, wann Gott, wann? Und Gott erleben wird nicht stattfinden. Habt ihr mich gehört? So ist es also nicht nur wichtig, dass du Gott liebst für ihn, dass er Lobpreis bekommt, sondern es ist auch wichtig für deine persönliche Seelenhygiene. Und ich sage ja nicht, dass das leicht ist. Manchmal ist es sau schwer. Gut. Paulus übrigens sagt es auch, wir waren jetzt im Alten Testament, wir können auch im Neuen Testament das sehen, ja. Kolosser Kapitel 3, Vers 15, seid dankbar. Basta. Okay, so lieben wir also Gott. Ich habe mich da jetzt ein wenig auf Lobpreis und Anbetung und so weiter beschränkt. Aber du liebst Gott dadurch, dass du ihm sagst, was er für dich getan hat, was er für dich ist. Und hör mal, das musst du täglich tun. Sowas musst du absichtlich machen. Das ist nicht natürlich für den Gefallenen, für den Menschen auf der gefallenen Welt, ja, sich bei Gott zu bedanken für irgendwelche Dinge. Wir kommen zu Gott und sagen als erstes, gib uns dies, das und jenes und das und dies. Wir überschütten ihn mit Aufforderungen, was er eigentlich gefälligst machen soll. Aber hör mal, so geht es nicht. Du musst erst Gott anbeten. Schau, auch als Vater unser geht so. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, dir werde Respekt und Ehrfurcht entgegengebracht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. In anderen Worten, dein Wille soll passieren, dein Reich soll sich durchsetzen, nicht so sehr meins, sondern deins, Herr. Schau, das ist Anbetung. Das ist einfach Gott validieren. Sagen, Herr, du hast ein Recht, diese Dinge zu fordern. Und dann erst kommen die Bitten. Und ganz banale Bitten. Gib uns unser tägliches Brot. Also wenn du heute um dein tägliches Brot bittest, musst du morgen wieder um dein tägliches Brot bitten. Stimmt? Ganz klar. So, wir werden über bestimmte Banalitäten im Gebet nicht herumkommen. Wir müssen jeden Tag zu Gott kommen und bestimmte Sachen vor ihn bringen. Schutz und Segen für unsere Familie, für unsere Arbeit. Sagen wir Amen. Na? Und solche Dinge. Amen. Okay. Also, wie liebe ich Gott? Durch Lobpreis, durch Anbetung und solche Dinge. Immerhin. Wie liebe ich meinen Nächsten? Hör mal. Nächstenliebe. Und lass mir nur einen Gedanken nachschieben zu Gott lieben. Wenn wir uns hier als Gemeinde treffen, habt ihr schon gemerkt, dann machen wir rund eine halbe Stunde Lobpreis. Richtig? Weil das eine Aufforderung Gottes ist. Wir sollen das tun. Ja. Das ist das oberste Gebot, Gott zu lieben. Deswegen nehmen wir uns die Zeit als Gemeinde, machen hin und wieder Lobpreisgottesdienste und wie es halt passt, ja. Aber wir machen jeden Sonntag rund eine halbe Stunde Lobpreis. Und pass auf, dann treffen wir uns nicht und singen, um uns selber gute Gefühle zu machen. Positive Emotion für dich ist ein Nebenprodukt. Wir loben und preisen Gott, um ihn zu danken, ihn anzubeten. Wir machen ihm gute Gefühle. Amen. Amen. Weil oft, ja, kommen wir und sagen, oh, keine Salbung im Lobpreis. Also ich sage jetzt nicht hier oder bei uns hier allgemein, aber es kann passieren. Du kommst aus der Welt heraus, ja, hast gearbeitet, hast vielleicht noch Stunk gehabt mit irgendjemandem, na, vielleicht sogar beim Herfahren zum Gottesdienst und jetzt stehst du da und wartest drauf, ja, dass dich positive Emotionen übermannen. Hör mal, es geht nicht so sehr um dich, sondern es geht um den Herrn hier. Sind wir da in Übereinstimmung? Gut. Das zweite Gebot ist genauso wichtig wie das erste ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Und jetzt muss ich Folgendes sagen, Nächstenliebe hat nichts mit romantischen Liebesgefühlen zu tun. Es ist vollkommen unmöglich, manche Menschen mit romantischen Liebesgefühlen zu lieben. Für mich und für dich auch. Na, wenn du denkst, dass du irgendwie den Leuten gegenüber warme Gefühle haben musst und dann bist du in Nächstenliebe. Du, das ist emotional stressig. Das ist Quatsch. Du kannst Menschen lieben, ohne sie zu mögen. Ist dir das bewusst? Und manche, da kannst du mir erzählen, was du willst, mit denen passt du einfach nicht zusammen. Wenn du auf die triffst, ist es wie gleiche Pole. Ja? Ihr stoßt einander so dermaßen radikal ab, wenn der eine zur Tür reinkommt, dann geht der andere zur Tür raus. Oh nein, der. Ja, gibt's. Und wisst ihr was? Das ist normal. Das ist natürlich. Das ist, und was der Herr jetzt meint, ist nicht, dass du dich hinsetzt und eine fromme Maske aufsetzt. Ja, und hier frommes Schaf spielst dem gegenüber. Das ist es nicht, Leute. Das ist ein Missverständnis. Wenn nämlich dich dann irgendwie einer anficht und beleidigt und deine Nächstenliebe ist auf die positiven Emotionen gegründet, ja, dass du dem irgendwie, wohlig warme, mollige Gefühle entgegenbringst. Wenn der dich mal beleidigt, dann übergießt er dich mit einem Eimer kalten Wasser, sondern stehst du da und dann bist du schockiert. Deine Liebe ist weg. Also mir ist es als junger Christ durchaus so gegangen. Ja? Da liebst du also alle Menschen. Peace. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Ja? Liebe, hey, love. Ja? Und dann kommt irgendeiner, ficht dich an und du bist total ernüchtert. Deine ganzen schönen, warmen Gefühle sind weg. Und dann denkst du, Mann, ich habe jetzt keine Nächstenliebe mehr. Schlimm. Muss ich jetzt Buße tun? Nee, das ist ein Missverständnis. Es ist viel realistischer, was Gott im Sinn hat, als hier mit Gefühlen hausieren zu gehen oder punkten zu wollen oder wie auch immer. Hör mal, zunächst vielleicht 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10. Da heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Eine Gnadengabe ist ein Talent, ist eine Eigenschaft, die du hast. Vielleicht eine, die so stark ist und dominant ist, dass sie dich bestimmt. Ja? Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der verschiedenen Gnade Gottes. Wir haben also alle verschiedene Aufgaben, verschiedene Talente, verschiedene Fähigkeiten und mit denen sollen wir jetzt einander dienen. Und in diesem Dienst steckt die Nächstenliebe. Na, Lobpreisleiter kann hier oben stehen und Lobpreis machen und die Leute hineinführen in die Gegenwart Gottes und es können Leute in der Zuhörerschaft drinnen sitzen, die einfach von der persönlichen Chemie hier nicht passen. Aber der Dienst findet trotzdem statt. Merkt ihr jetzt was? Es geht nicht so sehr um deine persönlichen Gefühle, sondern es geht darum, dass du dem anderen einen Nutzen verschaffst in irgendeiner Form. Dazu brauchst du keine warmen Gefühle, weil von deinen warmen Gefühlen kann sich der Nächste nämlich nichts kaufen. Ja, aber wenn du ihm dienst, dann kannst du das sehr wohl. Und wir dürfen es jetzt nicht nur auf die Gemeinde beschränken, ja, auf den wunderbaren Musikdienst und Begrüßerdienst und die ganzen anderen Dienste, die wir haben, ne, Videodienst und Mischpultdienst, alle diese Sachen, das ist alles wunderbar. Wir können das ruhig ein bisschen ausdehnen und auf die Menschheit ganz global ausdehnen. Ne? Denn der Herr hat ja gesagt, ich habe euch Talente gegeben und jetzt macht was draus. Stimmt's? Und wehe, ihr macht nichts draus, hat er sogar gesagt, ganz eindeutig. So, wir haben also Fähigkeiten und Talente und wir sollten aus denen jetzt was machen. Wir sollten unsere Neigungen als Berufung auffassen und sollten die dann entwickeln und arbeitsmäßig einsetzen. Und da dürfst du dich ruhig ein paar Mal vertun, dürfst du dich ruhig ausprobieren. Ich habe schon verschiedene Berufe gehabt, habe sogar einen gelernt und so. Ja. Und man macht mal dies, man macht mal das, man macht mal jenes. Aber irgendwann drängst du dann durch und erkennst, das ist mein Ding. Und das tust du dann. Und dann wird's was. Und dann bist du am richtigen Platz und dann wirst du ein Segen. So auch dadurch, dass du auf die Arbeit schlappst und Bleistifte herstellst. Oder Klobrillen. Ich habe mal in einer Kunststoffverarbeitungsfabrik gearbeitet. Die haben Spritzgussteile gemacht, lauter so Zeug. Da füllst du Plastikkugeln, Kügeli, so in einen Trichter und die Maschine, die verarbeitet die dann, je nach Form. Ja, dann kommen dann raus, alles Mögliche kommen. Türgriffe raus, Klobrillen, je nachdem. Und da bist du dann an der Maschine, machst dieses Zeug und du bist nützlich. Das ist eine Form von Nächstenliebe. Danke für das donnernde Amen, es stimmt trotzdem. Na, gut, das ist wichtig, das ist grundsätzlich, das ist wichtig. Du liebst deinen Nächsten dadurch, dass du ein nützliches Mitglied der Gesellschaft bist. Faulheit hat ihre Risiken. Hey, Faulheit klingt so verlockend, ja. Du hängst im Liegestuhl und lässt die Sonne dir auf den Bauch scheinen und tust nichts und schaust, dass du dich durchschmuggelst. Aber vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass sich durchschmuggeln anstrengender ist als arbeiten. Aber in allen Ernstes. Außerdem ist es längst nicht so befriedigend, ja, wie arbeiten. Lass mich doch ein paar Verse in den Sprüchen gehen, die ich witzig fand. Sprüche Kapitel 13, Vers 4. Na, über Unzufriedenheit. Die Seele des Faulen ist voller Gier. Der hat also viele Bedürfnisse, aber er kann sich natürlich nichts leisten. Er ist also Unzufriedenheit. Die Seele des Fleißigen aber wird reichlich gesättigt. Wenn du was tust, und es kann echt banal sein, dann ist deine Seele hinterher gesättigt. Wenn du zum Beispiel jetzt schon seit 3 Tagen die Wollmäuse anschaust, ja, die da rumfliegen bei dir daheim, und du greifst endlich zum Staubsauger und saugst die zusammen, weißt du, was passiert hinterher? Du stehst da mit einem Staubsaugerrohr in der Hand. Ja. Du bist durchgedrungen zum Sieg. Es ist eine kleine Befriedigung, die du dir verschafft hast. Die Faulheit, ach ihr Wollmäuse, schaut mich nicht so an. Die piepsen schon fast, so groß sind sie. Ja. und du ignorierst sie immer noch. Also diese Kleinigkeiten, du sagst es Kleinigkeiten, ja, aber diese Kleinigkeiten sind auch wichtig. Und ich predige auch mir selber, wisst ihr? Jetzt, wo meine Frau in Übersee ist, in Urlaub mit der Tochter, ja, die machen sich da, versteht ihr, eine gute Zeit. Und ich hocke daheim mit meinen Wollmäusen. Ich beschwere mich nicht, ja, aber ich weiß, wovon ich rede. ja, gut, also Befriedigung nach getaner Arbeit. Um den Hof kehren ist auch so eine Sache, ja. Auto waschen, alle diese Dinge müssen alle gemacht werden. Du kannst sie rausschieben, sagst einfach, ach, ich park morgen einfach woanders, dann merken sie nicht, dass das Auto vom Pastor ist, wenn es so schmutzig ist. Oder du kannst rausgehen, Schwamm in der Hand, ja, Hochdruckreiniger und sagen, Dreck weiche in Jesu Namen. Nun gut, preis dem Herrn. Sprüche Kapitel 20, Vers 4. Armut, Doppelpunkt. Wenn einer nicht pflügt, kann er nicht ernten. Der Faule pflügt nicht im Winter, also kann er im Sommer nicht ernten. Du hättest gern Dinge, musst du arbeiten. Heute Morgen bin ich also aufgewacht und war überhaupt nicht fit. Ich habe mir gedacht, hey, ich bleibe noch liegen. Bin dann liegen geblieben, bin dann aufgestanden, nachdem ich also auf die Uhr gelinst habe. Ja. Stand da und habe mir gedacht, hey, ich bin überhaupt nicht wach. Am liebsten würde ich mich wieder hinlegen, aber ich muss ja Gottesdienst machen. Es war so spät, war es auch wieder nicht. Ja. So, du bist also ohne Energie, verstehst du, du bist lustlos. Manchmal hast du so Tage, hast irgendwas gemacht, was vielleicht anstrengend war und hinterher, Sportverein vielleicht, ja, hinterher bist du dann, nächsten Tag bist du dann ein wenig ausgelaugt. Und ich habe mir gedacht, ey, ich muss es besiegen. Und nicht mit Kaffee oder so, weil das ist schädlich. Ich muss es besiegen mit was Gesundem. Also was mache ich? Ja, ich schaue dieses Tretmobil an, ihr wisst schon, so ein Fitnessgerät. Ich denke mir, ich muss da jetzt drauf, ja, ich muss jetzt innerlich wach werden, ich muss hier locker werden und alles, weil ich kann hier nicht dastehen, liebe Gemeinde, ja, schau da nicht hin, weil es ist ja, muss ja irgendwie ein bisschen fit sein. Also ich steige hier auf dieses Tretmobil und lege los und ich sage euch, die Knochen krachen und es quietscht und es tut weh und es ist anstrengend, es macht keinen Spaß, null Spaß, absolut nicht. Ja, und du machst da rum und denkst, wie viele Kalorien habe ich schon verbrannt? 5. Oh, ja. Und du machst weiter, einfach nur, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Ja. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich steige ab von dem Ding und schleppe mich wieder runter. Denk mal, so eine Verschwendung. Ja, ich fühle mich überhaupt nicht fitter, gar nicht. Und du schlappst hier durch die Gegend. Und plötzlich merkst du, irgendwas ist doch passiert. Ich fühle mich so fit. Und so stehe ich jetzt also heute Morgen vor euch. Ja. Voller Gnade und Kraft, preist dem Herrn. Ja, manchmal musst du pflügen, damit du hinterher ernten kannst. Also sehen natürlich auch. Herrlich war. Okay, Sprüche 22, 13. Über Angst, Paranoia. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Der Vers steht zweimal in den Sprüchen. Das bedeutet, dass faule Menschen langsam, aber sicher eine Paranoia entwickeln. Die können zum Schluss nicht mehr aus ihrem Zimmer raus, aus ihrem Haus raus. Die sind so dermaßen eingesperrt, dass sie nichts mehr wirklich richtig auf die Reihe kriegen. Ja, die für dieses Paranoia nur das Fenster aufzumachen, um mal frische Luft reinzulassen nach 2 Jahren. Ja, könnte ja sein, dass das Smog und so weiter reinkommt. Ja, Leute, da muss man sich dann echt fragen. Da musst du dann dein Herz in beide Hände nehmen, musst die Tür aufmachen und musst unter Leute gehen, musst dir einen Job suchen. Und wenn es gibt wirklich Menschen, die sind so drauf. Wenn du dann Schwierigkeiten hast, unter Leuten zu sein, ja, dann schau zum Einstimmen wieder nach einer, wie viel ist es, 450 oder 420? 450 Euro Stelle, ja, schlicht bei irgendwem, beim Lidl oder beim Aldi oder sonst wo, die Regale voll, damit du wieder ein bisschen unter Leuten bist. Ein Ernstes, ich meine, hallo. Für irgendjemanden ist es jetzt gut, vielleicht nicht hier, aber für jemanden, der das hört. Du musst da dich innerlich überwinden. Du musst deinen Schweinehund kreuzigen diesbezüglich. Das kann nicht sein, dass Löwen ständig draußen sind. Überall machen Leute Geschäfte, laufen hin und her auf der Straße, nur du schaust zu, kann er nicht sein. Du sollst gefälligst am Leben teilhaben. Du hast eine Pflicht dazu, deine Nächsten zu lieben. Und das tust du dadurch, dass du deine Talente benutzen tust. Und das kannst du nicht, wenn du Angst hast und im Schrank hockst. Na, außerdem macht dich das energielos. Sprüche 26, 15. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, so ist es für ihn zu beschwerlich, sie an den Mund zurückzubringen. Ich würde mal sagen, das ist echt energielos. Erstens. Und zweitens, wenn du schon mal die Hand in der Schüssel hast, die Hand in der Schüssel ist auch eine Gelegenheit, da steht eine Schüssel, ja. Und du kannst jetzt was draus machen, du kannst reinlangen, kannst dich bedienen. Das ist eine Gelegenheit, ein Geschäft zu machen, eine Gelegenheit für irgendwas Gutes. Ja, dann wirst du die nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern du musst da zupacken. Also ist es absolut wichtig, dass du die Faulheit besiegst. Absolut. Und was noch auffällt, das ist im nächsten Vers lesbar, ist, dass Faule grundsätzlich Angeber sind. Der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständig antworten. Der ist ein besserer Bundestrainer als der, den er im Fernsehen sieht. Der kann besser operieren als der Doktor. Der kann alles besser. Der macht zwar nie was, er sitzt ständig nur rum und nölt, aber er kann alles besser. Das ist, wisst ihr, wenn jemand fleißig ist und was geschafft hat und wenn es nur Staubsaugen ist oder sonst was Banales, dann ist er hinterher zufrieden, seine Seele ist gesättigt. Ja, und die Menschheit, die schnauft durch, wenn du was Gutes getan hast. Ist nicht mehr so dreckig, wenn dich jemand besucht. Ja. Dann ist es gut. So, du bist also dann kompensiert von Gott. Ja. Wenn du aber nichts tust, dann hast du ja auch das Bedürfnis, Bedeutung zu haben und Geltung zu haben und jemand zu sein. Und dann musst du also Zeug erzählen, musst dich als besser darstellen, als du eigentlich bist. So, wenn also jemand ständig über sich redet und wie großartig das er ist, ja, was er alles kann und so weiter und so fort, kann sein, dass er in Richtung Faulheit tendiert. Weil die Fleißigen, die werden von den Faulen nämlich kritisiert. Die Fleißigen haben für sowas keine Zeit. Okay, nun gut, jetzt haben wir uns das ein wenig angeschaut. Wie tue ich also meinen Nächsten lieben? Indem ich ihm diene, als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Philipper vielleicht noch. Philipper Kapitel 2, Vers 4. Da heißt's: Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Na, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt dann also, dass du den nicht übervorteilst, dass du den nicht anlügst, sondern dass du den tatsächlich so behandelst, wie du selber behandelt werden möchtest. Na, das ist eine wichtige Sache. Bedeutet, dass du auch rechtschaffen Leben tust. Wisst ihr, wenn du in der Welt in einem Büro arbeiten tust oder auch in der Fabrik wegen mir, da vielleicht nicht so sehr, aber vor allem in Bürojobs, ja, und der Chef ist nicht da, weißt du, was dann sofort passiert? Dann fällt nach 5 Minuten der Stift aus der Hand und die Leute reden miteinander, unterhalten sich. Und kaum hören sie das Auto vom Chef, ja, wieder in die Einfahrt fahren, wum, sind sie wieder überall an ihren Arbeitsstellen, an ihren Schreibtischen und simulieren wieder harte Arbeiter. Stell dir vor, du bist der Chef. Ne? Was würdest du dann wollen, dass deine Leute gut arbeiten? Okay, oder wenn dir jemand zu viel Wechselgeld rausgibt. Dann habe ich neulich aus Versehen gemacht, habe was gekauft und habe 10 Euro zu viel bezahlt. Der hat mich dann dankbar angelächelt, aber er hat mir das nicht wieder zurückgegeben. Ich habe das erst Stunden später oder 2 Stunden später gemerkt, als es egal war. Ja, ich habe ihm 10 Euro zu viel gegeben und er hat sie behalten. Vielleicht hat er es auch nicht gemerkt und war schusselig, das gibt es ja auch. Ja. Aber ich habe mir gedacht, wenn mir sowas passieren würde, na, dann würde ich das zurückgeben. Sag mal jemand Amen. Meine Frau und ich, wir haben mal in Heidelberg gewohnt und haben, als wir aus Amerika kamen, und haben dann ein Bügeleisen gebraucht. Das ist ja absolut wichtig. Ja, Bügeleisen ist ja essentiell für einen kultivierten Menschen. Also laufen wir in den nächsten Elektroladen, kaufen wir ein Bügeleisen und bezahlen und gehen heim. Und dann stelle ich fest, dass das Bügeleisen die Luxusausführung ist, wir aber die einfache Ausführung haben. Wisst ihr, was meine Frau und ich gemacht haben? Wir sind wieder in den Laden gefahren und haben das Ding umgetauscht. Die haben uns mit solchen großen Augen angeschaut. Jetzt, wenn sie gefragt hätten, warum machen sie das? Warum haben sie so einen hervorragenden Charakter? Dann hätte ich gesagt, wegen Jesus. Und Jesus, und auch du brauchst, aber es hat er nicht gemacht. Nur mal zum Nachdenken. Was vielleicht auch mal ganz gut ist, beschließ mal, pass mal auf, nicht absichtlich, wo du hingehst, die Stimmung zu ruinieren, sondern probier mal, ja, manche Leute machen das, sie machen absichtlich, alle lachen, er glotzt. Oder alle glotzen, er lacht. Ja, es gibt so Leute, die sind grundsätzlich einfach anders, als die anderen sein wollen, sollen und so weiter. Probier mal zum Aushalten zu sein. Ich spreche natürlich auch zu mir selber, versteht ihr? Ich nehme mich von meinen eigenen Predigten nie aus. Manchmal predige ich vielleicht sogar nur für mich und du weißt es nicht. Wer weiß es? Beschließ mal absichtlich, irgendwie gute Laune zu verbreiten. Lächeln. Du musst ja nicht so dieses gestellte chinesische Lächeln aufhaben, ja? Wo du nie genau weißt, lacht er jetzt oder schneidet er eine Grimasse? Ich meine, die hatten irgendwann mal Olympia in China, wenn ihr euch erinnert. Und da hast du lächelnde Chinesen gesehen, und zwar dauernd. Und ich habe mir gedacht, lächeln die oder ziehen die Grimasse? Sei du nicht so, sondern stell dir vor, wie Jesus lächeln würde. Und probier dann mal das. Du sagst, Pastor, das sind ja alles eigentlich ziemlich grundlegende Dinge. Ja, dann müssen wir es halt jetzt nur gewohnheitsmäßig tun. Sag mal, gewohnheitsmäßig. Er beschließt absichtlich, gute Laune zu verbreiten, einen positiven Unterschied zu machen. Die Leute nicht auf ihre Fehler hinzuweisen, es sei denn, es ist natürlich, hey, du hast hier eine Spaghetti an der Lippe, ja, dann dürfst du das ruhig sagen. Aber ansonsten vielleicht nicht unbedingt sagen, Mensch, schaust du heute hässlich aus, ja. Die Klamotten stehen dir überhaupt nicht, sondern wenn du sowas sagen willst, musst du das anders machen. Ja? Aber ich sage jetzt nicht wie, weil es führt zu weit. Schaut, im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14, da sagt Paulus, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Das sagt der Paulus, den sie gesteinigt haben, der Schiffbruch erlitten hat einige Male, der gelitten hat unter falschen Brüdern und von den Juden verfolgt worden ist. Der sagt, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Leute, ist es Genöle oder ist es, sprich zum Bergmäßige, positives Bekenntnis? Ist es, oder? Da spricht der Glaube und nicht die Verzweiflung. Erstens, aber auf was ich heraus wollte, ist Folgendes. Gott offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns, überall, wo wir hingehen. In anderen Worten, überall, wo wir hingehen, verbreitet Gott seinen Geruch. Ist natürlich kein buchstäblicher Geruch, sein Aroma, wollen wir mal sagen. Ja, da ist irgendwie was anders. Wenn Paulus kommt, dann wird das Leben leichter. Wenn Paulus kommt, dann ist da irgendwie ein Kraftpol, der da sitzt, auch wenn er nichts sagt. Ja, dann ist da irgendwie eine Quelle der Zuversicht, eine Quelle des Glaubens da, auch wenn er mal ruhiger ist. Irgendwas ist da, was nicht irgendwie belastet, sondern was Gutes ist. Und du hast auch den Christus in dir und du kannst dir vornehmen, auch einen positiven Unterschied zu machen. Das gehört zur nächsten Liebe dazu. Echt wahr? Ja. Also den Geruch seiner Erkenntnis durch uns offenbaren lassen. Überall, wo Paulus hingeht, ja, da war irgendwo die Gegenwart Gottes. Manche, wenn irgendwo hingehen, dann verbreiten die durch ihr pures Dasein Angst und Schrecken. Manche allerdings verbreiten Zuversicht. Und das sollst du sein. Amen. Und auch die banalen Kleinigkeiten sind wichtig. Genau genommen sind es eigentlich die Kleinigkeiten, die das Leben lebenswert machen. Ist euch das bewusst? Na, deine Frau freut sich natürlich, dass du brav und treu auf die Arbeit gehst und ihr das Geld heimbringst, das sie dann ausgeben kann. Aber, und umgekehrt natürlich. Och, die Frau arbeitet ja auch für ihn manchmal. Na, nein, es ist gut, ja, wenn du das tust und du kannst dann sagen, ja, genau. Aber es ist auch immer wieder mal gut, wenn du irgendwie sonst noch anklingen lässt, dass dir was an ihr liegt. Immer wenn du deinen Kasten Bier kaufst zum Beispiel, kaufst du ihr ein Blumensträußlein. Den Kasten stellst du in den Keller, wo sie ihn nicht sieht und ihr gibst dir die Blumen. und sagst, hier, schau für dich, der geht das Herz auf. Alkoholfreies Bier natürlich. Amen. Matthäus Kapitel 10, Vers 42. Wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt in eines Jüngers Namen, ja, der hat seinen Lohn nicht dahin. Schau, die großen Sachen sind gut, aber die kleinen Sachen machen das Leben lebenswert. Wenn du da sitzt, abgekämpft, nachdem du mit dem Rasenmäher gekämpft hast und mit dem Rasen gekämpft hast, und überhaupt, es war kalt und es war heiß, Entschuldigung, und überhaupt, es hängst du also in den Seilen und schwitzt und deine Frau kommt an, ja, und bringt dir irgendwas zum Trinken, vielleicht noch richtig was Kaltes hier, ja, dann sagst du, ja, schau, schau, wahre Liebe. Und da musst du jetzt halt deine Kreativität spielen lassen. Du sagst jetzt, ich bin aber nicht verheiratet, ja. Ja, Mai, dann du findest schon irgendwo ein Ventil, ja, für deine nächste Liebe, preist du mir. Amen, okay, gut. Jetzt müsste ich eigentlich noch auf ein paar andere Dinge auch eingehen. Und zwar mache ich jetzt mal schnell. Wir gehen zum Matthäus. Also zwei Dinge. Musst du unbedingt tun, jeden einzelnen Tag deines Lebens. Und ihr merkt schon, das ist nicht damit getan, dass man ab und zu mal Halleluja sagt und immer wieder mal nett ist zum Nächsten, sondern diese Dinge, die wir hier besprechen, die umfassen dein ganzes Leben, deine ganze Existenz. Hast du das gemerkt? Du liebst deinen Nächsten dadurch, dass du einen vernünftigen Beruf hast, der Nutzen, der anderen Leuten einen Nutzen bringt und so weiter. Na, und Lobpreis und Anbetung haben wir schon besprochen. Okay, wir sind jetzt bei Matthäus Kapitel 28 und schauen uns nur die letzten Verse an. Die sind genauso wichtig wie das, was ich jetzt bereits vorgetragen habe. Jesus, und das sind jetzt die letzten Worte Jesu im Matthäusevangelium, nicht seine allerletzten Worte, wie wir wissen. Aber hier steht, in Vers 18, Jesus tritt zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Also dieses geht nun und macht zu Jüngern ist ein Imperativ, ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie das genau geht. Also geht hin und macht zu Nationen alle Jüngern das Evangelisation, richtig? Das ist anderen Leuten das Evangelium mitteilen. Auf das gehe ich dann nächste Woche noch genauer ein. Ich sehe schon, ich muss da nächste Woche noch was drüber anhängen. Jetzt haben wir, heute Morgen sprechen wir über dich und nächste Woche sprechen wir dann über uns als Gemeinde, wie wir das umsetzen, was wir jetzt hier hören. Da ist nämlich wichtig, dass wir da diese Dinge auch praktizieren. Machen wir schon als Gemeinde. Aber ich habe da ein paar Sachen, die ich euch mitteilen möchte. Okay, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und ein Jünger, falls du dich fragst, was ist eigentlich ein Jünger genau? Ein Jünger ist ein disziplinierter Nachfolger. Ist jemand, der nicht nur am Wochenende Jünger ist, also Jesus nachfolgt, sondern auch in der Woche praktiziert, was wir heute schon gehört haben. Macht zu Jüngern alle Nationen. Okay, wie geht es? Wir können uns da jetzt einen Doppelpunkt vorstellen, denn die beiden nächsten Worte, den beiden nächsten Verben, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, das ist Präsenspartizip. Das heißt, eigentlich steht hier taufend und lehrend. Das sind also Dinge, die wir ständig machen sollten. Taufen und lehren. Du sagst, Mensch, Pastor, hast du heute schon jemanden getauft? Nein. Habe ich nicht, so ist es auch nicht zu verstehen. Ich will dann ganz kurz anmerken, was es bedeutet oder wie ich das verstehen tue. Also nochmal, ich lese die beiden Verse noch einmal. Geht nun hin und macht zu Nationen, macht zu Jüngern alle Nationen, sie taufend im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrend alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung, bis zum Ende dieses Zeitalters, preist dem Herrn. Okay. Da sind drei Anweisungen drinnen in diesen Versen. Einmal geht hin, spricht über Evangelisation. Wir sollen Leute zu Jüngern machen. Dazu gehört auch, dass du Leute einlädst in die Gemeinde zum Beispiel. Es ist gut, wenn Leute zum ersten Mal kommen, zum zweiten Mal kommen, wenn du Leute einlädst. Du sagst, ja, passt aber manchmal, ist das so eine Sache, weil da predigst du Dinge eher für Fortgeschrittene. Und es stimmt, wir müssen irgendwie einen Modus finden. Na, da rede ich dann nächste Woche noch ein wenig drüber. Und zwar hat neulich ein Ehepaar eine Nachbarin mitgebracht, endlich nach vielen Jahren reden und überzeugen und so weiter. Dann kam diese gute Frau also, hat sich reingesetzt und hat meine Predigt über Endzeit gehört. Ist abgedüst, ja, und kam zunächst mal 14 Tage nicht mehr zu Besuch bei denen. Ja, genau, ist ein Problem. Und zwar war das offensichtlich eine Predigt, die natürlich interessant ist für uns, aber für jemanden, der es mit solchen Dingen zum ersten Mal zu tun hat, vielleicht nicht ganz das Richtige. Okay, wir müssen also einen Gottesdienst schaffen, und es muss ein Sonntagvormittag-Gottesdienst sein, in den du jemanden bringen kannst, ohne dass der laut schreiend zur Tür hinaus flüchtet. Ah, was ist hier los, ja? Gut, wie machen wir das am besten? Wir müssen da einen der vier Sonntage hernehmen, ja? Müssen mal schauen, welcher der beste ist, an denen wirklich der Mitbringsonntag ist, an dem du Leute mitbringen kannst, an denen ich besonders freundlich bin, ja? Und fluffig predigen tue, das Botschaft, die jeder aushält, so wie heute. Vielleicht. Okay. Merkt er, wir müssen uns da eine, das muss eine Aufgabe werden. Wir müssen das irgendwie ernst nehmen. Geht hin und macht zu Nationen alle Jüngern. Macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie. Okay, das Wort taufen ist tatsächlich das Wort untertauchen, ja. Aber eigentlich, hör mal, eigentlich, wenn du getauft wirst, es gibt drei Taufen. Die Wassertaufe wissen wir. Aber es ist nur ein Symbol für die eigentliche Taufe. Du wirst hineingetaucht in den Leib Christi. Ja, da ist tatsächlich eine Taufe, ein Leib, ein Gott, eine Taufe, ein Leib, ja, im ersten Korintherbrief. Und die Taufe ist, dass du ein Mitglied wirst im Leib Christi. Du wirst hineingetaucht, untergetaucht, hineingebaut in den Leib Christi. So, hier ist also nicht nur die Rede von Wassertaufe, tauft die Menschen, sondern baue sie ein in den Leib Christi. Das bedeutet, habt Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Das ist ein Teil von unserer Gemeindephilosophie. Wir machen Lobpreis, um Gott zu lieben. Wir hören das Wort Gottes, ja, um zu wissen, wie man unseren Nächsten liebt. Und dann haben wir Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen in unserem, in Anführungszeichen, Bistro. Nur deswegen in Anführungszeichen, weil es ja nichts kostet eigentlich. Na, jeder, der da was gibt, das ist eine Spende, muss da nichts geben. Aber wir machen das absichtlich, damit wir hinterher zusammenstehen können und Gemeinschaft haben können. Das ist ein Teil von diesem Tauft. Versteht ihr? Baut die Leute ein, gibt ihnen die Gelegenheit, euch kennenzulernen, zu reden miteinander. Weil wenn du mit jemandem einen Kaffee trinkst, ja, und einen Kuchen isst und dann merkst, wie der persönlich drauf ist, dann sinken die Schwellen und dann kommt ein Besucher vielleicht zum nächsten Mal, nächste Woche auch wieder. Weil er merkt, hey, die sind eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe gedacht, die sind viel skurriler. Ich bin eigentlich gekommen, um ordentlich abzulachen. Und jetzt gefällt es mir hier. Hm? Also das ist das Wort taufen. Wie gesagt, das vertiefen wir nächste Woche noch. Und dann geht's noch weiter. Lehrt. Lehrt sie alles zu bewahren, was ich geboten habe. Wir tun das jetzt im Gottesdienst hier. Das sind wichtige Dinge, müssen wir zur Erkenntnis nehmen. Und Gemeinschaft haben. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch diese Zeit zusammen installiert. Na, gestern zum Beispiel war eine Gruppe auf der Bundesgartenschau. Und ich sage euch mal, die Gartenschau, die ist nicht so wichtig als wie die Gemeinschaft. Ja? Oder man geht und wo war man noch, mit dem Baumwipfelpfad oder beim Imker zu Besuch, ja, seinerzeit. Alle diese Dinge, die sind jetzt nicht tief geistlich, aber was sie machen, sie geben eine Gelegenheit, Gemeinschaft zu haben untereinander. Und so findet man sich dann und bilden sich Klicken. Denn wenn du in eine Gemeinde reingehst, dann stellst du dir eine Reihe von Fragen. Aber die bespreche ich nächste Woche. Ja, was für Fragen du dir stellst und welche du beantwortet haben willst, woran du festmachst, ob eine Gemeinde für dich passt oder nicht, ja, müssen wir noch genauer nachschauen. Wie gesagt, das ist eine hochinteressante Studie. Ich bin da selber gerade dabei, das alles zu studieren daheim und mich packt es also. Ja, ich sehe Dinge, die wir richtig machen. Ich sehe Fehler, die wir machen. Und da sprechen wir also über diese Dinge, dass wir die Sachen, die ich jetzt vorgebracht habe, absichtlich machen. Ja, du liebst Gott durch Lobpreis und Anbetung, du liebst deinen Nächsten dadurch, dass du ein nützliches Mitglied der Gesellschaft bist. Und dann evangelisieren wir noch und dann taufen wir bzw. pflegen Gemeinschaft und lehren. Und wie wir das genau machen und wie du das in deinem Leben persönlich handhaben kannst auch dann, das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache, das schauen wir uns dann nächste Woche noch genauer an.